Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Die Brille! Ruf schon überall! Bitte nicht! Was ist die Scheiß-Bullen? Kann ich dich jetzt umbringen? Du Fotze!
Dieser Banküberfall verändert Noras Leben für immer. Ihr Freund Aaron wird dabei erschossen. In Trauer begegnet Nora immer wieder einem Mann, mit dem sie mehr verbindet, als sie glaubt. So der Inhalt von Mein Ende, Dein Anfang, dem Debütfilm der Münchner Regisseurin Mariko Minoguchi. Warum gerade dieses Debüt so besonders ist, das hören wir gleich.
Erinnerst du dich an den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben?
Das ist eine blöde Frage.
Ja. Das Wetter.
Es hat in Strömen geregnet.
Deswegen habe ich die U-Bahn genommen.
Ja.
Hätte die Sonne geschienen, wären wir nicht zur selben Zeit am selben Ort gewesen. Und das Wetter existiert, weil vor 4 Milliarden Jahren Gas aus dem Erdinnern getreten ist.
Also ist die Erde schuld?
Ja. Und die Erde existiert wegen des Urknalls. Also, wie kann man Vergangenheit und Zukunft voneinander trennen, wenn ein Ereignis, das 14 Milliarden Jahre zurückliegt, der Grund dafür ist, dass wir uns kennengelernt haben?
Für den angehenden Physiker Aaron ist das ganze Leben vorherbestimmt. Vor allem seine Beziehung mit seiner Freundin Nora. Doch kurz nach diesem Dialog ist Aaron tot, erschossen bei einem Banküberfall. Für Nora, seine Freundin, beginnt mit dem Verlust eine neue Geschichte. Oder eben auch nicht. In Dein Ende, Mein Anfang versucht sich Regisseurin Mariko Minoguchi an den großen Themen Zufall und Unausweichlichkeit. Themen, die das Kino schon immer interessiert haben, auch weil das Kino eben ein so schöner Raum ist für Was-wäre-wenn-Szenarien. Über den Wert des Zufalls im Leben und im Kino konnte ich vor der Sendung mit der Regisseurin sprechen. Dann begrüße ich ganz herzlich die Regisseurin des Films, Mariko Minoguchi. Hallo.
Hallo.
Ist es jetzt Zufall oder war es unausweichlich, dass wir jetzt miteinander sprechen?
Was denkst du? Oder was denken Sie?
Ich denke, dass es unausweichlich war, weil ich ja den Termin angemeldet habe.
Das stimmt, aber was hat dazu geführt, ist die große Frage.
Ich habe den Film gesehen.
Und, okay, das kann man jetzt unendlich weiterspielen, das Spiel. Aber letztendlich, glaube ich, kann man das ja so sich selber entscheiden, ob das Zufall war oder nicht. Oder ob das alles so passieren musste.
Die Fragen nach dem Zusammenhang von Ereignissen, also auch wie sehr unser Leben vorherbestimmt ist, sind im Zentrum von Mein Ende, Dein Anfang. Seit wann beschäftigen Sie sich denn mit diesen sehr alten, dann doch philosophischen Fragen?
Ach, ich glaube, das ist ja eine Frage, die man sich wahrscheinlich im Heranwachsen immer mal so stellt. Irgendwie gibt es so einen Grund, warum alles passiert oder eine höhere Ordnung oder ist alles einfach nur Zufall? Und dann erst später wieder, weil mein Bruder ist Quantenphysiker. Und der hat dann mal versucht, mir die Quantenphysik oder die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie zu erklären. Und es hat bedingt funktioniert. Also ich habe es, glaube ich, ein bisschen verstanden. Und was eigentlich bei mir so hängen geblieben ist, ist eher so dieser philosophische Aspekt. Und den fand ich total spannend. Und am Anfang, glaube ich, bei der Entwicklung war halt auch dieses Physikalische nochmal wichtiger, als es jetzt im Film ist.
Ja, genau. Wie entwickelt man eigentlich aus solchen Gedanken oder aus so einem Schwester-Bruder-Gespräch dann einen Plot eines Films? Also ist dann auch vielleicht zuerst eine Figur wie die Nora da oder war dann wirklich erst die Quantenphysik da?
Also unabhängig eben von dem Thema, glaube ich, gab es für mich immer dieses Paar Nora und Aaron schon, weil ich irgendwie das mit den Namen mochte und ich so ein Ding habe für so vorwärts-rückwärts. Ich kann rückwärts sprechen und dadurch suche ich immer so Worte, die rückwärts auch funktionieren.
Ihr Film hat ja so ein Rhythmus einer Zeitreisegeschichte auch daher, ne? Also er verstärkt auch durch die Tatsache, dass er auf 3 Zeitebenen erzählt wird. Eine davon wird achronologisch, also quasi rückwärts erzählt. Auf welchen Effekt wollten Sie eigentlich hinaus? Das ist jetzt relativ ungewöhnlich für einen deutschen Debütfilm, dass man sich gleich 3 Zeitebenen nimmt, um seine Geschichte zu erzählen.
Also ursprünglich war es tatsächlich auch mal eine Zeitreisegeschichte. Ich glaube, dadurch kommen auch eigentlich diese Ebenen zustande oder das war so ein bisschen so ein Grundding und wie bei so jeder Zeitreisegeschichte kommt man, glaube ich, irgendwann an so ein Logikproblem, wo man sich denkt, ja, okay, wie ist es denn jetzt? Kann man denn die Zukunft beeinflussen oder nicht? Und dann kam mir irgendwann die Idee, einfach alles ins Jetzt zu verlegen.
Aber wird dann Ihrer Meinung nach immer noch die Geschichte von Nora und Aaron erzählt oder ist der Plot in dem Fall vielleicht eine Art Experiment?
Oh, das ist schwierig zu beantworten. Also ich glaube, es wird beides erzählt.
Also eine Art Versuchsanordnung.
Ja, oder ich glaube, es ist einfach eine Geschichte. Es ist irgendwie eine Geschichte, oder es sind 3 Geschichten. Es ist die Geschichte von einer Frau, die trauert nach dem Tod ihres Freundes. Und es ist die Geschichte eines Paares, was sich verliebt und die halt rückwärts erzählt wird. Und dann gibt es die dritte Geschichte von Nathan und seiner Tochter.
Hatten Sie für diese Art der Erzählung, der Konstruktion Kinovorbilder? Das ist ja sowieso so ein sowieso von vielen Regisseuren so ein gern genutzter Kniff, mit den Zeitebenen zu spielen. Gab es da Vorbilder? Haben Sie sich inspirieren lassen? Gab es Ideen?
Ja, also ich glaube, man lässt sich ja immer sehr inspirieren. Oder die Filme, die einen selber irgendwie bewegt haben, die baut man wahrscheinlich, oder die inspirieren immer. Und definitiv so Filme von Christopher Nolan oder auch Iñárritu.
Mhm.
Und es gibt zum Beispiel auch in den USA gibt es so Arthouse-Science-Fiction, könnte man sagen, oder so Indie-Filme, die eigentlich in so einer serialen Welt spielen, aber so einen Aspekt haben, der irgendwie so ein bisschen in was Überirdisches geht.
Das ist in Deutschland zum Beispiel gar nicht so, nicht wahr? Also letztendlich ist Ihr Film auch Neuland dahingehend.
Ich hoffe, in positiver Hinsicht zumindest.
Warum musste das Drehbuch zu Mein Ende, dein Anfang in einem kleinen Zimmer in Taiwan entstehen?
Ob das so sein musste, weiß ich natürlich nicht, aber es ist passiert. Ich bin eben da hingefahren und beziehungsweise ich habe hier gearbeitet an meinem Projekt und habe gemerkt, ich brauche so ein bisschen Abstand und habe dann spontan einen Flug gebucht und kam da an. Und es war dann, glaube ich, insofern ganz gut, dass wenn man woanders ist, hat man halt eine andere Perspektive auf die Dinge und man ist sehr fokussiert. Und ich kannte da keinen Menschen, ich konnte die Sprache nicht, dadurch war ich auch recht isoliert. Und das war natürlich währenddessen nicht so einfach, aber ich glaube, für den Schreibprozess war es sehr gut, weil ich wirklich mich dann sehr in diese Welt auch reingeworfen habe.
Müssen Sie innerlich erleben, was Sie aufschreiben?
Also ja, oder irgendwie fühlen wahrscheinlich schon, weil ich glaube, wenn man so Figuren entwickelt, dann mag man die ja und ist nah an denen dran. Und um so eine Szene schreiben zu können, muss man sie, glaube ich, doch innerlich durchspielen, auch auf so einer emotionalen Ebene. Insofern kann das, glaube ich, schon was sehr Belastendes sein, auch zu schreiben.
Ich frage auch, weil Sie die Figuren oder das Leben Ihrer Figuren mit größten, auch heftigsten Schicksalsschlägen konfrontieren. Also die Palette reicht von Leukämie bis Mord. Warum hat es gerade diese Palette gebraucht oder hatten Sie auch gezögert, jetzt vielleicht diese ganz großen Schicksalsschläge rauszuholen?
Also ich glaube, das ist ja irgendwie in Geschichten kann man ja Dinge überspitzen und ich glaube, es ist spannend, so den größtmöglichen Konflikt herzustellen für die Figuren und zu gucken, wie sie sich entscheiden müssen. Und das war eigentlich der Grund.
Haben Sie keine Angst vor Pathos? Das ist etwas, wovor deutsche Regisseure meistens Angst haben. Deshalb sind viele, vor allem Debütfilme, recht realistisch verankert.
Anscheinend nicht. Also ich glaube, ich war nicht auf der Filmhochschule. Und ich glaube, deswegen bin ich eh sehr geprägt, einfach eher von internationalen Filmen. Und da ist es ja eh ganz anders, der Umgang mit der Emotionalität.
Genau, also das Kino als Affektraum, das gehört für Sie auch dazu?
Auf jeden Fall. Also weil ich muss sagen, ich gehe gerne ins Kino und spüre was oder weine oder lache oder werde halt in eine ganz andere Welt entführt. Und ich glaube, jetzt bei dem Film geht es ja auch gar nicht darum, dem Zuschauer eben zu verführen, dass er denkt, dass er in der Realität ist, sondern eher für den Moment zu vergessen lassen, dass das nicht ist.
Was ich auch spannend finde, ist, dass für mich zum Beispiel der Begriff des Zufalls, vielleicht auch des Schicksals, ist so ein verweltlichter, religiöser Begriff. Mhm. Für Sie ist es, Sie haben das Gespräch mit Ihrem Bruder schon erwähnt, und wenn man auch Aarons Rolle als angehender Quantenphysiker nimmt, eher ein Begriff aus der Wissenschaft. Überhaupt diese ganze Ebene des Religiösen, was ja auch irgendwie damit mitspielt, die haben Sie rausgeklammert, bewusst. Oder war das vielleicht auch noch ein Gedanke, den Sie beim Projekt dabei hatten?
Also es ist insofern ausgeklammert, dass, glaube ich, ich selber eher mit dieser Wissenschaft was anfangen kann und nicht im klassischen Sinne irgendwie gläubig bin. Aber es gibt tatsächlich so eine Nebenfigur, die eigentlich auch noch den Aspekt so ein bisschen mit reinbringen sollte. Das war beim Drehbuch stärker. Das ist die Freundin von Nora, wo der Sohn auch dann eben so fragt, ob er dann so in den Himmel kommt. Das ist natürlich so die dritte Anschauung, aber die wollten wir, also die ist dann im Schnitt auch so ein bisschen geringer geworden.
Wie ist das eigentlich mit der Frage Zufall oder Determinismus beim Filmemachen selbst? Denn der Prozess des Filmemachen selbst, da müssen sich Regisseure ja auch die Frage stellen, lasse ich den Zufall walten, also Improvisation am Set zu, oder weiß ich penibel genau vom ersten Drehtag an, so wird der Film aussehen? Zu welcher Gruppe gehören Sie denn als angehende Regisseurin?
Also ich glaube, irgendwo dazwischen tatsächlich, weil ich versuche mich schon gut vorzubereiten und aufzulösen und keine der Szenen ist improvisiert. Aber ich glaube, während des Drehens passieren so viele Dinge, also sowohl von außen als auch die Dynamik zwischen dann den Menschen, die da so zusammen sind, dass man das gar nicht, oder ich zumindest nicht 100% kontrollieren kann.
Also
und auch gar nicht will.
Ach, Sie wollen das nicht?
Nee, weil das ist ja auch das Tolle, dass dann irgendwie eine Saskia Rosendahl als Nora nochmal ganz neue irgendwie Ideen mit reinbringt für die Figur und so Kleinigkeiten, wie man dann die Szene spielt, weil es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, so eine Szene zu spielen. Und das ist ja auch toll, wirklich, also ich bin ja nur eine Person und eine Sichtweise und am Set kommen ja so viele Leute zusammen, die zum Teil viel, viel mehr Erfahrung als ich haben. Und dann ist es ja auch schön, das mit einzubeziehen und davon lernen zu können.
Wie haben Sie das eigentlich erfunden? Sie haben schon erwähnt, dass Sie keine Filmhochschule besucht haben und das muss man immer so betonen, weil es wirklich eine Ausnahme ist. Sie haben das Arbeiten am Set gelernt durch Praktika und unterschiedliche andere Jobs. Ist das jetzt im Nachhinein hilfreich oder ist das hinderlich? Wie empfinden Sie das selbst?
Also für mich war es, glaube ich, sehr gut, aber ich glaube, da muss jeder irgendwie für sich seinen Weg finden. Also bei mir ist es auch einfach so passiert, irgendwie, ich glaube, ich habe das Filmemachen auch wahrscheinlich weniger vom Arbeiten am Set gelernt. Da habe ich eher so dieses Handwerk oder dieses, wie man auch am Set so ein Team zusammenhält, einfach auch die verschiedenen Departments kennengelernt. Aber ich glaube, dieses Filmemachen kommt wahrscheinlich einfach wirklich durchs Machen. Und ich habe einige Kurzfilme gedreht. Ich war viel im Kino, ich habe mir viel über so Szenen Gedanken gemacht, habe mir Filme fünfmal hintereinander angeschaut und überlegt, wie sie irgendwie eine Szene inszeniert haben und so.
Wenn Sie sagen, für Sie war das gut, meinen Sie dann, dass so eine Verschulung des Filmemachens, ja, also jetzt nicht nur des praktischen Handwerklichen, sondern auch des Filmdenkens, für Sie dann hinderlich wäre? Also was war gut, dass Sie dann letztendlich nicht die Filmhochschule besucht haben?
Ich glaube, bei mir wäre vielleicht die Gefahr gewesen, dass ich dann doch irgendwie mich im Vergleich mit den anderen gesehen hätte und mir gedacht habe, so einen Film würde ich auch gern machen oder auch einem Lehrer zu gefallen, weil da gibt es natürlich doch Geschmäcker und der verteilt Noten. Dadurch war ich so ein bisschen freier für mich. Also ich glaube, dass es Schüler gibt, die können damit total gut umgehen und trotzdem so ihren Weg finden. Aber ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Und ich habe halt einfach immer eher so ans Publikum gedacht und auch an mich, was ich selber gerne sehen würde und wofür ich auch bereit wäre, 10 € Eintritt zu zahlen.
Aber man muss sich ja dennoch dann irgendwie in der Branche umsehen. Man muss Kontakte haben. Ich habe immer das Gefühl, wenn mir Schüler von Filmhochschulen erzählen, dass es vor allem ein Ort ist, um dieses Netzwerk aufzubauen. Das hatten sie ja da de facto ja nicht.
Also bei mir war das Glück, dass ich bei meinem allerersten Praktikum meine Produzentin kennengelernt habe, die damals Produktionsassistentin war. Und mit der habe ich eigentlich ab dann zusammengearbeitet und die hat dann an der Filmhochschule studiert. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich war auch in gewisser Hinsicht Nutznießer der Filmhochschule hier in München, weil ich war durch diese Kontakte mit meiner Produzentin und auch Kommilitonen von ihr, war ich sehr viel dort. Und wir haben da auch mal in einem Büro gearbeitet. Und dadurch habe ich viele Leute kennengelernt. Also viele denken, glaube ich, auch immer noch, dass ich dort studiert habe.
Regisseurin Mariko Minoguchi über ihren erstaunlichen Debütfilm Mein Ende, dein Anfang, zu sehen ab Donnerstag in den deutschen Kinos.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Berndt guckt sich für uns durch einige Kinoneustarts der kommenden Woche und sortiert schon mal vor, was man sich angucken sollte und was man vielleicht auch weglassen kann. Diesmal mit dabei ein paar Berliner Hedonistinnen und 2 Hollywood-Stars in einem einsamen Leuchtturm.
2 Seeleute stapfen auf den Leuchtturm zu, wo sie die nächsten Wochen Dienst tun werden. Der amerikanische, in schwarz-weiß gedrehte Schauer-Fantasy-Film Der Leuchtturm spielt Ende des 19. Jahrhunderts auf einer einsamen Insel. Abends beim Schnaps fragt der alte, bärtige Seebär Thomas, gespielt von Willem Dafoe, den jungen Burschen neugierig aus.
Sage mir, warum wird ein Holzfäller mit einem Mal Leuchtturmwärter?
Um Geld zu verdienen, wie jedermann. Ein neuer Anlauf.
Auf der Flucht.
Ephraim, gespielt von Robert Pattinson, hat seine letzte Arbeit verlassen, weil er vom Vorarbeiter schikaniert wurde. Er ist früh vom gewalttätigen Vater abgehauen und hat sich mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen. Etwas lastet auf ihm.
Du hast Geheimnisse, oder?
Nein, Sir.
Der Alte lässt den Jungen hart schuften, das schweißtreibende Rackern hat etwas von Buße. Aber im Suff verbrüdern sich die beiden. Sie tanzen schließlich eng umschlungen, fast kommt es zum Kuss. Robert Eggers hat wie in seinem Debüt The Witch auch in Der Leuchtturm eine historisch akkurate Kulisse gebaut und auch hier wird ein psychisches Drama zum mythischen Kampf. Ephraim erscheint Thomas als nackter Meeresgott, dann sieht er am Strand eine in Seetang verfangene Seejungfrau. Der Regisseur verbindet Motive von unterdrückter Lust, Homoerotik und Vatermord zu einer dampfend körperlichen Schuld- und Sühne-Erzählung. Aber während er in The Witch aus einer Hexengeschichte ein intelligentes Psychodrama über religiösen Fanatismus entwickelte, hat Der Leuchtturm als kunstvolle, aber etwas beliebige Zitatensammlung aus Literatur und Mythos etwas Manieriertes. Und doch entfaltet das archaische Ringen der beiden Männer eine Wucht, der man sich schwer entziehen kann.
Wie war dein Tag in der Schule?
Gut.
Es wirkt wie ein Gespräch zwischen Tochter und Vater, aber der ältere Mann, bei dem die 17-jährige Janaina im Auto sitzt, ist ein Freier. Auf diese Weise finanziert die Schülerin ihr Nachtleben. Sie und ihre Freundinnen haben nur Partys und Sex im Kopf.
Weißt du, was das Schlimmste ist? Als er endlich hart genug war, steck ihn rein und er kommt direkt in mir. So, ich habe nichts aus diesem scheiß Sex überhaupt gehabt. Er hat mich nicht mal angefasst oder sowas.
Weil die Jungs solche Luschen sind, haben die Mädels Sex miteinander. Die Mädchen bestimmen in Henning Gronkowskis Debütfilm Young, wo es lang geht. Das hat der junge Regisseur vom großen alten Independent-Filmer Klaus Lemke übernommen, dessen Muse er war. Gronkowski hat eine Berliner Version von Larry Clarks Kids im Sinn gehabt und das funktioniert. Die Mädchen, gespielt von Laiendarstellerinnen, wirken in ihrer rotzigen, aber reflektierten Rutzpe ziemlich unverfälscht. Und wenn sich die Jugendlichen in rauchgeschwängerten Wohnungen volldröhnen, hat das in dieser öde gelangweilten Art ein authentisches Flair, wie man es im deutschen Film selten sieht. Zwar lässt Gronkowski den Teenager-Sex teilweise ins Voyeuristische abgleiten, aber das passt auch zum Exhibitionismus seiner Heldinnen, die sich an allen Körperstellen abfotografieren. Angelo spielt betörend schön Flöte, die Contess ist begeistert. Ist es für sie doch der Beweis, dass der Junge zu einer Kulturleistung fähig ist. Der Historienfilm Angelo ist frei nach der wahren Geschichte von Angelo Soliman erzählt, der im frühen 18. Jahrhundert aus Afrika als Sklave nach Europa verschleppt und als Attraktion an Adelshöfen herumgereicht wurde, bis er schließlich beim Kaiser in Wien landete.
Mir selbst mache ich zum Geschenk einen neuen Gefährten, den hochwohlgeborenen Hofmohren Angelo. Ein neuer Glanz in unserem Haus.
Erst als Angelo ein Verhältnis mit einer Weißen beginnt, fällt er in Ungnade. Der österreichische Regisseur Markus Schleinzer erzählt die Geschichte in historischer Ausstattung, was, etwa in der Hofoper, in der Angelo als halbnackter Wilder auftritt, reizvoll zeitgenössisch wirkt. Zugleich betont Schleinzer mit der Bühnenhaftigkeit der Kulisse die Fremdheitserfahrungen Angelos, der zwar zur höchsten Gesellschaft zählt, der echte Angelo war Mitglied der Freimaurer und pflegte Kontakt zu Mozart, doch trotzdem außen vor bleibt. Nach seinem Tod wurde er ausgestopft als Museumsattraktion gezeigt. Im Film lotet Angelo geschickt und lustvoll die Möglichkeiten seiner Außenseiterexistenz aus, was den mehrfach ausgezeichneten Film zu einer sinnlichen wie aktuellen Studie über die Ausgrenzungsmechanismen einer Mehrheitsgesellschaft macht.
Der Leuchtturm Jung und Angelo, vorgespult von Christian Berndt. Und der Regisseur von Angelo, Markus Schleinzer, ist nächste Woche zu Gast in unserer Sendung. Die schönste Zeit unseres Lebens, so der Titel einer weiteren französischen Komödie, die am Donnerstag in unsere Kinos kommt. Davon herrscht nun wirklich kein Mangel. Das Ganze ist diesmal aber wirklich sehr prominent besetzt mit großen Stars des französischen Kinos, mit Fanny Ardant und Daniel Auteuil. Susanne Burg ist bei mir im Studio. Sie hat den Film gesehen und auch mit dem Filmemacher und einer Schauspielerin gesprochen. Susanne, der Film spielt mit der nostalgischen Idee, dass früher einmal alles besser gewesen ist. Wie tut er das?
Ja, mit Hilfe des Protagonisten, gespielt von Daniel Auteuil. Es ist Victor, Mitte 60, Comiczeichner mit ewig schlechter Laune, hat sich ja mit seiner Frau Marianne überworfen. Die hat genug, setzt ihn vor die Tür und Victor holt sich unkonventionelle Hilfe. Sein Freund Antoine hat eine Firma, die Menschen mit Geld ermöglicht, in einem Filmstudio in eine Zeit ihrer Wahl zu reisen. Victor lässt sich darauf ein und wählt einen Tag im Jahr 1974, nämlich den, an dem er sich in Marianne verliebt hat.
In einigen Jahren färben sie sich die Haare sogar braun.
Fand ich schade, aber war auch sehr hübsch, also.
Politisch bin ich.
Merkwürdig. Gerade haben sie die Kommunisten gewählt und in 30 Jahren wählen sie Sarkozy.
Anfangs ist er so ein bisschen skeptisch, dann lässt er sich immer mehr darauf ein und die Grenze zwischen heute und damals verschwimmt immer mehr. Der Film ist also eine Komödie und auch eine Satire auf romantisches Verklären guter alter Zeiten, auf die Haltbarkeit der Liebe. Er spielt mit dem Verhältnis von Fiktion zur Realität und letztlich auch ja, mit der Idee des Kinos als großer Illusionsmaschine. Ich habe den Drehbuchautor und Regisseur getroffen, Nicolas Bedos, zusammen mit der Schauspielerin Doria Tillier, die eben diese Schauspielerin spielt, die Marianne darstellt. Und erstmal habe ich mich länger mit Nicolas Bedos unterhalten, anfangs genau über diese Frage, was eigentlich zuerst da war, die Figuren des unglücklichen Ehepaars oder aber die Idee, eine sehr konzeptuelle Komödie zu machen.
Les deux.
Je cherchais une idée justement qui soit à la fois féconde.
Ja, es ging mir um beides, ehrlich gesagt. Es war eine gewisse Suche danach, eine Geschichte zu erzählen, ein gewisses Narrativ dafür zu finden und die Intrige voranzutreiben. Manchmal kommt mir eine Idee, die besser ist als eine andere, und aus dieser Idee entstehen dann wieder viele ganz andere Ideen. Das führt dann zu einer Art Palette. Also hier war es zum Beispiel halt auch so, dass Victor, die Figur, als erstes da war, die von Daniel Auteuil gespielt wird. Und dann wiederum habe ich mich dafür interessiert, mit wem ist Victor zusammen? Mit Marianne, die von Fanny Ardant gespielt wird. Und dann gehe ich zurück in die 70er Jahre, als sie sich kennengelernt haben, als das eine große Liebe war. Dann wiederum komme ich dazu, was ist das für eine Firma, die es ermöglicht, solche Zeitreisen in die Vergangenheit zu machen? Dann finde ich die Figuren des Regisseurs und der Schauspielerin. Und so entstehen bei mir die Geschichten. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich dann als Drehbuchautor auch kann, auch wenn vieles am Anfang unbewusst ist. Aber ich merke dann immer, viele Elemente, die ich dann zu einer Geschichte verarbeite, sind doch stark autobiografisch.
Mais de façon assez inconsciente, mais au milieu de tout ça, il y a surtout des idées très autobiographiques.
Und worin bestehen diese autobiographischen Elemente?
C'est pas, en fait, ce que je trouve, ce vers quoi je vais de plus en plus, c'est de faire du scénario avec des choses personnelles. C'est-à-dire du scénario.
Nun, das Drehbuch enthält persönliche Elemente, aber es bleibt trotzdem eine Fiktion. Das ist mir schon sehr wichtig. Das Paar, das Doria und Guillaume Canet spielen, das ist nicht das Paar, das Doria und ich mal abgegeben haben, aber es gibt Elemente von unserer Paarbeziehung, die damit hineinspielen. Aber mir war es halt auch wichtig, dass Themen wie Melancholie, wie Wut über den Zustand der aktuellen Gesellschaft, den Victor empfindet, wenn er an dieses sehr digitale Zeitalter denkt. Das sind Themen, die mich auch beschäftigen. Und wenn es jetzt nur um mein Leben ginge im Kino, dann fände ich es langweilig. Wenn es überhaupt nicht um mein Leben ginge, wäre es genauso langweilig.
Bei der Geschichte geht es ja um Victor, der unglücklich ist in seiner Ehe. Er geht zu dieser Firma, die die Szene von 1974 wieder erschafft, als Victor seine spätere Frau Marianne kennengelernt hat. Victor kommt also ans Set in dieses aufgebaute Café und sieht aus wie der ältere Mann, der er nun mal ist. Und er kommentiert auch, was passiert. Gleichzeitig begibt er sich aber in die Zeit hinein. Wie haben Sie die unterschiedlichen Zeit- und Kommunikationsebenen miteinander verflochten?
Doria, elle aime bien, un des aspects qu'elle aime bien dans le film, c'est.
Also Doria hat es einmal gesagt, sie hat gesagt, er weiß eigentlich, dass alles falsch ist und trotzdem glaubt er daran. Aber genau das ist die Macht des Kinos und vielleicht noch eher des Theaters. Wir als Zuschauer sitzen in einem Theaterstück und wir wissen, dass alles falsch ist. Wir sehen das Dekor, wir sehen die zu stark geschminkten Schauspieler und trotzdem, wenn es ein gutes Stück ist, irgendwann glaubt man daran. Und das wollte ich genau mit meinem Film eben auch ausdrücken. Und hier ist es eben ähnlich. Victor am Anfang ist wie der Zuschauer, er ist skeptisch und ich zeige ja auch alles. Ich zeige die Scheinwerfer, ich zeige die Kulissen, ich zeige, dass noch nicht mal alles zu Ende gebaut ist, ich zeige die Techniker. Und erst in dem Moment, wo Margot als Figur auftaucht und sie ist emotional und sie ist durcheinander, weil sie auch ein Problem noch mit Antoine hat, mit dem Regisseur, erst in dem Moment fängt sie an zu verführen. Und sie verführt nicht nur Victor, sondern sie verführt eben auch den Zuschauer. Und das löst Gefühle aus und plötzlich glaubt Victor an all das. Und er vergisst, dass er sich in einem Filmset befindet. Und mein Kameramann und ich, wir haben diese Szene auch so aufgebaut. Wir haben uns gesagt, wir fangen ganz langsam an und wir zeigen das Dekor, wir zeigen, dass noch nicht alles fertig gebaut ist, wir zeigen die Scheinwerfer und wir zeigen die Techniker. Aber in dem Moment, wo Margot auftaucht, zeigen wir nichts mehr von den Kulissen. Und das ist genau das, was die Emotion letztendlich ermöglicht. Und am Ende glaubt Victor einfach an das, was ihm da geschieht, weil seine Emotionen plötzlich wieder da sind, weil er sich erinnert, weil er wieder in seine Vergangenheit eintaucht.
Que le décor finit par être, il finit par y croire. Par adhérer au, c'est en plongeant dans son passé.
Doria Tillier, Sie spielen ja Margot, die wiederum als Schauspielerin angeheuert wird, um für Victor seine junge Liebe und spätere Ehefrau Marianne zu spielen. Wie sind Sie diesen verschiedenen Figuren gerecht geworden?
C'est particulièrement intéressant parce que aussi au-delà de mon personnage en tant qu'actrice dans l'absolu, moi Doria en tant qu'actrice, quand je joue un rôle.
Es ist in diesem Fall eine besondere und interessante Erfahrung. Ich spiele ja eine Schauspielerin und bin selber eine, aber egal welche Figur ich verkörpere, ich bringe mich als Doria dabei immer ein wenig mit ein. Im Film spielt meine Figur Margot ja Marianne, aber bei Marianne, die sie spielt, findet man auch Margot und Doria wieder. Und das war schon sehr aufregend, denn Margot benutzt ihre Figur Marianne, um so mit dem Regisseur und ihrem Freund Antoine zu kommunizieren. Und ich als Doria benutzte Margot, um damit Nicolas das eine oder andere mitzuteilen.
Marianne, pour dire des choses à Nicolas, pour dire des choses à tout le monde.
Aber auch, um mich einfach als Schauspielerin auszudrücken und mich an alle Zuschauer zu wenden. Manchmal wusste ich gar nicht mehr so genau, wer ich jetzt bin, wo ich gerade stehe, aber es bereitete mir sehr viel Freude. Genau das bedeutet es ja, Schauspielerin zu sein. Es war wirklich aufregend.
Passionnant.
Sie fordern ja auch einiges vom Publikum, oder?
Là, en interview comme ça, on a l'impression qu'on demande beaucoup aux spectateurs.
Ja, es mag so wirken, als würden wir viel vom Zuschauer verlangen, aber ich finde, das Talent von Nicolas besteht darin, dass er zunächst immer von sehr ausgeklügelten Konzepten ausgeht, die er dann sehr verständlich auflöst. Der Film ist nicht schwer zu verstehen.
Toujours à les rendre, je trouve très compréhensible.
Je pense que le spectateur comprend beaucoup de choses en très peu de temps quand on a fait le travail de comme elle dit de.
Also der heutige Zuschauer versteht schon sehr viel und das in nur sehr wenig Zeit. Und das muss man als Drehbuchautor einfach mit einberechnen. Man muss sehr gut vorbereitet sein. Man muss den Zuschauer auch gut vorbereiten durch diverse Tricks, durch diverse kleine Szenen, durch kleine Hinweise, die man dem Zuschauer sozusagen bietet. Weil, ehrlich gesagt, heutzutage werden ja die Drehbücher immer komplexer. Und durch die Popularität von Fernsehserien, Netflix und andere Streamingdienste ist der Zuschauer schon sehr viel weiter und sehr viel intelligenter und versteht vielleicht nicht alles in dem Sinne, dass er es theoretisch ausdrücken kann, aber er empfindet es einfach. Und darauf muss ich als Autor Rücksicht nehmen, obwohl das eben mein Job ist, komplexe Geschichten zu erzählen.
Mais il le perçoit. Il pourrait pas le théoriser lui-même, mais il le perçoit.
Nicolas Bedos und Doria Tillier im Gespräch mit Susanne Burg über die schönste Zeit unseres Lebens. Zu sehen ab Donnerstag in unseren Kinos. 1972 ging Aretha Franklin in Los Angeles in die New Temple Missionary Baptist Church und nahm ein Album auf, Amazing Grace. Es wurde zur meistverkauften Gospelplatte der Geschichte. Amazing Grace, ein Ausschnitt aus dem Album, das an zwei Tagen in Los Angeles entstand. Jetzt, 47 Jahre später, kommt ein Dokumentarfilm ins Kino. Wie das Album heißt auch der Film Amazing Grace. Und er besteht vollständig aus Bildern von diesen Aufnahmen. Denn kein Geringerer als Regisseur Sidney Pollack war engagiert worden, um einen Fernsehfilm aus diesem Event zu machen. Susanne Burg ist weiter bei mir im Studio, nicht nur Filmjournalistin, auch passionierte Musikjournalistin jahrelang gewesen. Eigentlich ist man das immer noch, nicht wahr? Hat den Film gesehen, kennt auch das ganze Leben und die Musik von Aretha Franklin. Susanne, was ist denn damals passiert? Warum erscheint der Film denn erst jetzt?
Es ist ein bisschen eine absurde Geschichte. Also Sidney Pollack war vor Ort. Er war damals schon bekannt, aber es war noch vor seinen Welterfolgen, die drei Tage des Condor oder Jenseits von Afrika. Er hat also gefilmt und hinterher stellte sich dann heraus, dass Ton und Bild in unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufgenommen worden waren. Man kriegte beides nicht synchron, auch nicht in der Postproduktion, und so blieb dann das Material bis in die 90er Jahre hinein liegen. Dann hat es der Produzent Alan Elliott gekauft und daraus einen Film geschnitten. So, der sollte eigentlich schon vor ein paar Jahren herauskommen, aber Aretha Franklin hat dagegen geklagt, zweimal. Die eigentlichen Gründe sind bis heute nicht bekannt. Jetzt nach ihrem Tod haben sich die Erben mit Alan Elliott geeinigt und der Film kam also heraus. Zum Glück, muss man sagen, denn es ist grandioses Material. Er dokumentiert wirklich einen magischen Moment der Popgeschichte.
Jetzt müssen wir das noch stärker umkreisen, was das eigentlich für ein Film ist. Es gibt ja Musikfilme, die so begleitend zu einem Album oder einer Tournee, also so Konzertfilme entstehen. Man kennt vielleicht Shine a Light von Martin Scorsese, aber es gibt auch solche wie Homecoming von Beyoncé aus diesem Jahr, die eigentlich nur dazu da sind, vor allem die Vermarktung eines Stars zu bedienen. Wie ist es nun bei Amazing Grace? Wie geht man davor?
Ja, ich glaube, als Warner Sidney Pollack 1972 beauftragte, war das eigentlich genau so gedacht. Man wollte an den kommerziellen Erfolg des Woodstock-Films 2 Jahre zuvor anknüpfen. Aber lustigerweise hat man sich dann offensichtlich nicht weiter um die visuellen Voraussetzungen gekümmert. Die New Temple Missionary Baptist Church, wo alles aufgenommen wurde, ist alles andere als ein innenarchitektonisches Juwel. Die Kirche hat den Charme eines einfachen Gemeindesaals mit weißen Wänden, billigen Stühlen. Man hat da aufgenommen, weil der Southern California Community Choir, mit dem Aretha Franklin singt, zu den besten Gospelchören des Landes gehört hat damals. Aber es gab offensichtlich auch keine Regieanweisung von Sidney Pollack an den Chor, wie zum Beispiel stehen oder ekstatisch klatschen, mit denen man irgendwelche Klischee-Erwartungen bei den Zuschauern hätte erfüllen wollen. Man sieht also die Chormitglieder, wie sie sitzen auf ihren Gemeindezentrumsstühlen, relativ unbeeindruckt, und wie sie singen. Sehr professionell, muss man sagen. Aretha Franklin steht mitten im Raum an einem einfachen Pult. Um sie herum liegen Kabel. Alles wirkt ganz schön improvisiert. Zwischendurch bei einer Probe kippt ein Wasserglas um und läuft über die Kabel. Da muss man dann unterbrechen. Es gab wohl offensichtlich auch so etwas wie Maske nicht. Aretha Franklin schwitzt. Die Schweißperlen laufen ihr die Stirn runter. Das sieht man in den Nahaufnahmen. Und das ist wirklich komplett anders als der von dir erwähnte Film Homecoming über Beyoncé, wo alles wie eine perfekt eingeübte, aber auch wirklich aseptische Sportveranstaltung wirkt, bei der Beyoncé immer tipptopp aussieht, nie schwitzt. Hier bei diesem Film kann man wirklich Künstlern bei der Arbeit zugucken, Kunst beim Entstehen beiwohnen. Das ist der Inbegriff des kreativen Schöpfens, und das ist grandios, weil eben Sidney Pollack diese magischen Momente wirklich festgehalten hat.
Also Inspiration kommt von Transpiration in dem Fall. Ein Grund dafür, warum dieses Album Amazing Grace so ein Erfolg geworden ist und bis heute legendär ist, ist ja auch die Magie, die sich da akustisch vermittelt. Du hast schon über diese Bilder gesprochen, die der Film ja jetzt hat. Was kann aber diese Bildebene noch vermitteln, was jetzt die Aufnahme vielleicht nicht ganz schafft?
Ja, Sidney Pollack hat mit 16mm Kameras gearbeitet, also mit leichterer Technik, sodass er ziemlich mobil war, und so konnte er auch gut alles drumherum einfangen. Also zum Beispiel das Publikum, die Frauen mit ihren Afros oder mit ihren strassbesetzten Kleidern und den Pelzmänteln. Das verortet also die Aufnahmen nochmal visuell in Zeit und Raum. Irgendwann sieht man auch, dass Mick Jagger und Charlie Watts, Schlagzeuger bei den Stones, im Publikum sind. Die sind gerade in der Stadt, um ihr Album Exile on Main Street zu beenden. Musikwissenschaftler vermuten, dass ihr Besuch Songs wie Shine a Light und Let It Loose direkt beeinflusst haben. Also hier gibt es auch nochmal popgeschichtliche Querverbindungen. Was aber das Spannendste ist, Aretha Franklin, die wirklich atemberaubend aussieht, mit weißem Gewand und Perlen an den Ohren am einen Tag, redet den ganzen Film über nicht. Sie sieht auch nicht wirklich glücklich aus, zwischendurch sogar genervt. Und die Frage, die man sich dann stellt, ja, was war da eigentlich los?
Und, wissen wir die Antwort?
Nein, weiß man nicht, aber man kann genau hingucken. Da gibt es zum Beispiel eine Passage, bei der Reverend James Cleveland am Klavier ein Intro spielt. Aretha Franklin bricht es ab, beginnt erneut. Und einen Augenblick lang wirkt es so, als würde sie hier gerade mal zeigen, wer die Chefin ist. Und es ist ja so, es ist das Jahr 1972. Sie ist seit Jahren die Queen of Soul, hat einen Hitsong nach dem anderen mit Respect, Chain of Fools oder Think und kommt nun zu dieser Aufnahme in die Kirche. Und da ist sie plötzlich wieder ein bisschen die kleine Aretha, die von diesem Freund der Familie, von Reverend James Cleveland, eingeführt, angekündigt, umrahmt und auf dem Klavier begleitet wird. Und der sie so ein bisschen, ja, my sister nennt. Und dann taucht auch noch ihr Vater auf, der Reverend C.L. Franklin, erzählt, wie er mit der kleinen Aretha durch die Kirchen des Südens gefahren ist und gepredigt und gesungen hat. Aretha Franklin hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Er hat sie gemanagt und sie war unter seiner Kontrolle. Und in dem Augenblick ist ihr Gesichtsausdruck sehr angestrengt, als er das erzählt. Und das ist wirklich interessant. Man hört nichts davon auf dem Album. Aretha Franklin ist ein absoluter Profi, aber die Bildebene erzählt eben dann noch eine andere Geschichte. Und das ist so das, was neben diesen ganzen historischen Aufnahmen, die man da sieht, auch einfach faszinierend ist.
Susanne Burg über Amazing Grace. Mehr als ein Dokumentarfilm, eine Gospelmesse, ab Donnerstag in den Kinos zu sehen. Kommen wir zum deutschen Fernsehen, wo wir mal merken, die meisten Vergleiche hinken dann doch. Zum Beispiel, wenn die Presse über eine deutsche Serie, die in der bayerischen Provinz angesiedelt ist, Dinge schreibt wie, es sei das deutsche Fargo mit einem Hauch Breaking Bad und House of Cards. Na klar. Aber das war damals das Urteil, als die erste Staffel von Hinderfing ins Fernsehen kam. Im Mittelpunkt steht ein unfähiger, korrupter, koksender Bürgermeister, Alfons Zischel. Diese bitterböse Polit-Satire war ein kleiner Überraschungserfolg für den Bayerischen Rundfunk und geht jetzt in die zweite Runde. Anna Wollner nimmt das zum Anlass, um über Hinderfing und die Liebe der Deutschen zur seriellen Provinz nachzudenken.
Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Erfolg des Freistaates Bayern widmen und mein Amt unparteiisch,
gewissenhaft und unbestechlich, getreu der Verfassung und den Gesetzen zum Wohl des Volkes führen werde.
Hochgefallen ohne wesentliche Verluste. Das trifft die Karriere des Ex-Bürgermeisters aus Hinderfing und Neulandtagsabgeordneten Alfons Zischel wohl am besten. Sein Vorgänger im Landtag ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie verhaftet worden. Zischel als Nachrücker muss sich aber an den rauen Ton in der Machtzentrale noch gewöhnen, auch wenn klar ist, dass die Interessen für ihn die gleichen geblieben sind. Geklüngel mit den Kumpels vom Dorf, allen voran dem Wurstfabrikanten Goldhammer und dessen Versuch, dank Globalisierung den chinesischen Leberwurstmarkt umzukrempeln und eine Wurstfabrik am Rande des Naturschutzgebietes zu bauen. Doch die Uhren im Landtag ticken etwas schneller als in der bayerischen Provinz.
Wenn es nach mir geht, können wir das ganze Naturschutzgebiet zubetonieren. Aber die Frau Ministerpräsidentin interessiert sich einfach nicht für ihre Wurstwirtschaft. Barbara Obereder steht für Zukunftsthemen. Digitalisierung, Hightech, Internet, Twitter-Themen, verstehen Sie?
Sie müssen noch ein bisschen den richtigen Riecher entwickeln. Sie müssen lernen, von wo der Wind weht. Und wenn er sich dreht, Zischel, dann müssen Sie sich mitdrehen.
Wenn Zischel eines kann, dann ist es sich drehen und wenden. Egal ob um 90, 180 oder 360 Grad. Immerhin hat er Großes vor, will es mindestens bis zum Staatssekretär schaffen, Punkte sammeln bei der Ministerpräsidentin und schwenkt um auf die Förderung eines maroden Rüstungsunternehmens in der Region, das ausgerechnet Schrottwaffen an die Bundeswehr verkauft hat.
War das jetzt ein Friendly Fire in Afghanistan oder nicht? Habe ich 10 Millionen in Schrott investiert?
Die Serienmacher um Boris Kunz, Niklas Hoffmann und Raphael Parente holen mit ihrer Satire zum Rundumschlag aus. Es geht um einen Jagdunfall und ein vermeintliches Attentat auf die Ministerpräsidentin, um illegale Waffengeschäfte mit Rumänien und dem Vatikan, die Angst vor Überfremdung, das Ausleben von Radikalen, egal ob linksextrem mit der RAF oder der Rückkehr eines deutschen Schläfers aus Afghanistan, der bei der Bundeswehr untertauchen will und in seiner Naivität bei der Reichswehr landet, und um die Absurditäten des deutschen Wohnungsmarktes.
Ich kümmere mich um euren Wohnraum, weil sowas wie hier, das geht überhaupt nicht.
Luxus sanieren, die Mieten verdoppeln. Und dann noch die armen Interessenten bei dieser Saukälte draußen warten lassen. Das ist doch pervers.
Seine hochschwangere Frau hat ihn betrogen. Er selbst hat sich eine Krebserkrankung ausgedacht. In Hinderfing gibt es eben nichts, was es nicht gibt. Und das ist fulminant provinziell. Maximilian Brückner als Alfons Zischel spielt das alles absolut schmerzfrei, aus dem Bauch heraus. Zwei Staffeln lang hatte er jetzt Zeit, die Figur aktiv mitzugestalten, mit allen Ecken und Kanten. Und genau die genießt er in seinem Spiel. Die Kamera ist immer eng an ihm dran, jederzeit bereit, ihn und seine Eitelkeiten zu entlarven.
Ja, die Obereder will die Knacke Weibling als Staatssekretärin ins Kabinett holen.
Aber ihr habt mir den Posten versprochen.
Der futzige Rixo.
Ich bin doch auf ihrer Seite.
Solange die Barbara im Koma liegt, wird es keine Kabinettsumbildung geben.
Hanebüchen ist das Wort, was Hinderfing wohl am besten beschreibt. Aber in der absoluten Übertreibung liegt die Stärke dieser bissigen Polit-Satire, die immer wieder, so scheint es, von der Realität eingeholt wurde. Für die bayerische Provinz ist das alles ziemlich viel, aber die Provinz bekommt im deutschen Fernsehen eben oft ihr Fett weg. Denn genauso fiktiv wie der Ort Hinderfing ist auch der Ort Hengersch, Kreis Liebernich, Eifel, in der ARD-Serie Mord mit Aussicht. Hier ist es eine Kölner Kommissarin, die nicht nach oben, sondern nach unten fällt, strafversetzt wird aufs Dorf und hinter jeder Gartenhecke einen Mord wittert.
Guten Tag. Sophie Haas, Kriminalpolizei Hengersch. Vielleicht ist der Mörder ja noch in der Nähe.
Chef, das konnten Sie doch nicht wissen, dass das so eine Leiche ist. Der Mann hatte...
Nein! Nein, komm, schauen Sie den doch mal an. Der ist höchstens Mitte 20, der hatte keinen Herzinfarkt.
Mord mit Aussicht, Alle drei Staffeln sind auf Netflix verfügbar, ist nicht ganz so böse wie Hinderfing, dafür aber liebenswert schrullig, vor allem durch die Charaktere, wie die beiden Dorfpolizisten Bärbel Schmied und Dietmar Schäffer, gespielt von Bjarne Mädel, und den Verschrobenheiten der westdeutschen Provinz. Lokalkolorit, Slapstick, Running Gags und Komik in Zeitlupe. So unterschiedlich die beiden Serien sind, fürs deutsche Fernsehen sind beide innovativ, denn gerade Leute wie Zischel bringen es weit. Gedankenspiele für eine dritte Staffel auf Bundesebene sind zwar noch Zukunftsmusik, aber ein Kanzlerkandidat oder Europaparlamentsabgeordneter Alfons Zischel wäre gar nicht so abwegig.
Anna Wollner über das Weltniveau der deutschen Serienprovinz. Hinderfing gibt es in der BR-Mediathek jetzt schon zu sehen und ab Dienstag dann auch im linearen Fernsehen ab 20.15 Uhr bei den Kollegen des Bayerischen Rundfunks. Manche Szenen oder Sätze aus Filmen, die brennen sich in unsere Erinnerung regelrecht ein, so wie dieser hier.
Loneliness has followed me my whole life, everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. I'm God's lonely man.
New York, 70er Jahre, nachts die Straßen nass und von traurigen Menschen bevölkert und alles beobachtet vom Taxi-Driver, der sich selbst als Gottes einsamsten Menschen bezeichnet. Also God's Lonely Man, sagt er. In den Mund gelegt hat ihm das der Drehbuchautor Paul Schrader. Und auch als Regisseur lassen Schrader, der in einem streng calvinistischen Elternhaus aufgewachsen ist, wo das Kino verboten war, sodass er erst mit 19 zum ersten Mal in einem Kino saß, bis heute lassen ihn diese God's Lonely Man einfach nicht los. Ein aufschlussreiches Beispiel dafür ist auch sein 1985 entstandener Film Mishima, der Donnerstag in einem Director's Cut wieder in unsere Kinos kommt. Der Film basiert auf der Biografie und dem Werk des legendären japanischen Schriftstellers Yukio Mishima, der 1970 nach einem versuchten Staatsstreich durch rituellen Selbstmord starb. Bei mir im Studio sitzt jetzt, beim Thema einsame Männer und Japan liegt das vielleicht auf der Hand, Anke Lewiko, hallo.
Hallo.
Paul Schrader hat ja in einem Interview mal gesagt, dass alle seine Helden letztlich einsame Voyeure sind, auch der Taxi-Driver.
Ja, kann man sagen. Sie sind ja vor allen Dingen erstmal Außenseiter, also Männer jenseits des gesellschaftlichen und sozialen Koordinatensystems. Also es kann wie der Taxi-Driver sein, der ist aus diesem System rausgefallen durch den Vietnamkrieg, er ist traumatisiert, er ist nicht mehr anschlussfähig. Es können aber auch die American Gigolos sein, die durch ihren Beruf einfach nicht in einen normalen Alltag haben. Also eben Richard Gere aus American Gigolo, ein Mann für gewisse Stunden, oder später dann eben sein anderer American Gigolo in The Walker, also ja, der sich dann nicht mehr verkauft, aber der sozusagen seine Gesellschaft anbietet. Und was so ganz interessant sind, das sind Männer, die nähern sich US-amerikanischen Räumen, das kann man wohl so sagen, von außen, vom Rande. Und das Einzige, was sie haben, weil sie keine Freunde, Familie, Frauen haben, sind eigentlich ihre Beobachtungen. Das macht sie zu Voyeuren und sie teilen ihre Beobachtung mit uns. Und diese Beobachtungen enthalten dann immer auch kleine Amerikaner-Miniaturen.
Ein Schriftsteller ist dahingehend im gewissen Sinne auch ein Voyeur, ne? Durch seine Beobachtungen fängt er an zu schreiben, das fließt alles in seine Romane ein. Aber warum hat sich Schrader jetzt ausgerechnet einen Japaner ausgesucht, Mishima, dessen Leben ja voller Widersprüche ist?
Naja, vielleicht, weil er auch so gut sich exemplarisch eignet, weil er eben immer ein Außenseiter war. Und dieses Außenseitertum, seine Einsamkeit hat ja immer wieder versucht zu überwinden durch seine Aktionen, auch durch seine politischen Aktionen, aber eben auch mit seiner Literatur. Also den kann man sozusagen stellvertretend nehmen. Und man sieht ihn dann auch in einer der ersten Einstellungen des Films als kleinen Jungen. Er schaut aus dem Fenster, er ist ein schwächliches Kind. Und dann sieht man ihn direkt wieder am Schreibtisch, das, was er gesehen hat, in Worte fassen. Und in den Worten hat er quasi immer versucht, sein eigenes Leben zu überwinden, ist dann aber von der Realität immer wieder eingeholt worden. Also zum Beispiel durfte er nicht zum Militär, weil er auch zu schwächlich war. Dann wurde er aber auch von Männern und Frauen, es gab ja auch diese homosexuelle Tendenz, abgelehnt. Und dann hat er sich gesagt, ich muss meinen Körper nach eigener Schönheit modellieren und fährt dafür nach Griechenland.
ギリシャは私の自己嫌悪を癒し、健康への意志を呼び覚ました。私は美しい作品を作ることも、その道理は同じなのだと見つけた。
Und dazu hören wir dann die Musik von Philipp Glass. Wir sehen ihn dann beim Bodybuilden, wie er eben seinen Körper modelliert nach seinen eigenen Vorstellung. Und das Interessante bei dieser Szene ist ja, dass der Voyeur damit auch gleichzeitig zum Narzissten wird. Und da haben wir dann aber auch wieder die Parallele zum Beispiel zum Taxi-Driver, der Robert De Niro, den sieht man dann ja auch vor dem Spiegel, wie er sich für seine Mission fertig macht, wie er sich trainiert. Dasselbe haben wir aber auch bei Richard Gere, diese tolle Szene, wenn er als American Gigolo in seinen begehbaren Kleiderschrank geht und dann sich anzieht und dann eine Schublade aufmacht mit Tausenden von Krawatten.
Es ist, der Mishima ist noch dahingehend auch nicht so eine Einzelfigur im Werk von Paul Schrader, weil auch andere ihre Gedanken festhalten.
Ja, das hat man immer wieder, ne? Also der Taxi-Driver schreibt eben auch Tagebuch, auch Ethan Hawke als Priester in dem letzten Film von Paul Schrader, First Refund. Oder wir haben ja auch den Drogendealer Wilhelm Dafoe aus Light Sleeper.
Ich spüre, wie sich mein Leben ändert. Man treibt von Tag zu Tag, die Jahre vergehen, dann kommt etwas Neues. Ich bin durchaus fähig, mich zu verändern. Nur merkwürdig, wenn sowas passiert, nachdem man die Hälfte seines Lebens schon hinter sich hat.
Ja, und das ist ja ein interessantes Stilprinzip, weil dadurch werden die Filme noch mehr zu einer Ich-Erzählung und wir als Zuschauer werden auch direkt angesprochen. Mal als bester Freund, dann wieder als Beichtvater oder dann auch wieder einfach als Komplize, weil sie immer irgendetwas vorhaben. Und dann sind diese Off-Monologe ja auch so geschrieben, dass sie eigentlich schon was Literarisches haben. Also sie funktionieren auch ohne die Bilder.
Mishima hat Paul Schrader selbst als seinen komplexesten Film bezeichnet. Es ist bestimmt so sein kunstvollster und auch stilisiertester. Das liegt vielleicht auch an diesen vielen Kollaborationen, nicht wahr? Philip Glass hat seinen ersten überhaupt Film-Soundtrack komponiert. Dann gibt es die Kostüme von Aiko Ishioka, die kennt man vielleicht vom Namen nicht, aber sie hat ein paar Jahre später den Dracula bei Coppola gemacht und dafür einen Oscar bekommen. Aber spannend ist ja letztendlich auch die Form, der erzählt diese vier Kapitel des Lebens, die Rückblenden. Eigentlich ist es alles der letzte Tag des Lebens. Und dann erklären wir das Leben dieses Mannes in kleinen Rückblenden sind es eigentlich.
Ja, und diese Rückblenden sind dann immer schwarz-weiß gehalten, ganz klassisch, wie das japanische Kino gearbeitet hat in den 30er, 40er, 50er Jahren. Ganz strenge Komposition. Da sieht man eben, wie der Junge zum Mann wird und sich immer mehr zu seiner Umgebung verhält oder nicht. Und dann ist es ja ganz interessant, wie er eben auch drei Romane verwebt in die Handlung mit einbaut. Und das sind dann natürlich auch immer wieder Romane, die biografische Bezüge haben zu Mishima, also zum Beispiel der Tempelbrand. Da geht es ja auch um einen Außenseiter, der eben den berühmten goldenen Pavillon in Kyoto angezündet hat, ein Stotterer. Und natürlich spürt man diese Nähe von Mishima zu diesem Helden und wie diese Romane dann im Film wieder inszeniert sind. Das ist ja auch total interessant. Das ist ja wie Theater abgefilmt ist. Das ist total stilisiert und das macht total Sinn, weil Mishima ja auch sehr stilisiert geschrieben hat. Also das passt total.
Das ist so ein schönes Beispiel überhaupt für Biopics. Die sind ja wirklich, die gibt es wie Sand am Meer zurzeit. Jede Woche kommt irgendein Biopic über einen Künstler heraus und hier kann man sehen, wie man sich ja auch einem Leben nähert, ohne es einfach nur chronologisch nachzuerzählen.
Ja, weil hier jemand auch eine Vision hat und sich auch mit dieser Figur an eigenen Themen abarbeitet und sonst was. Also man spürt auch den persönlichen Zugriff.
Mishima hat so viel wie andere Helden von Schrader eine Mission, kann man ja sagen, ne? Nicht nur den Staatsstreich. Versuchen denn alle diese Schrader-Figuren eigentlich im Grunde ihre Einsamkeit zu überwinden?
Ja, sind doch alles so schwarze Engel. Ich meine, der Taxi-Driver richtet ein Blutbad an, Ethan Hawke merkt irgendwann als Priester, dass der Glaube doch nicht verdeckt, was in der Welt vor sich geht. Dann sehen wir im Schlussbild eben mit so einem Sprengstoffgürtel. Oder wir haben eben Mishima, der diesen Staatsstreich eben versucht, der nicht klappt und dann den rituellen Selbstmord beginnt. Und das Interessante ist, sie finden alle keine Erlösung, weil irgendwie gibt es auch was Nihilistisches bei Paul Schrader, aber das Nihilistische hat direkt auch was Positives, weil wenn man alle Gesellschaftsordnung, Wertesysteme verweigert, muss man ja immer wieder neue suchen und das macht er ja mit jedem seiner Filme.
Anke Lewicke und ich empfehlen jedenfalls die Filme von Paul Schrader im Kino nächste Woche, Mishima, wieder zu entdecken. Auf Amazon Prime ist dann sein letztes tolles Werk zu sehen, First Reformed. Und ein Wiedersehen mit dem Taxi-Driver lohnt ja auch immer.
Top 5.
Dass Hollywood keine Probleme mit Gewalt hat, aber dafür mit der Darstellung von Erotik, das ist eine Binsenweisheit. Umso erstaunlicher ist der Film Hustlers, der nächste Woche bei uns anläuft. In dem spielt Jennifer Lopez eine freizügige Stripperin, die jeden Abend schmierige Wall Street Banker mit Erotik und Drinks bei Laune hält, um selber mit einem Hungerlohn nach Hause zu gehen. Nacktheit und Ausziehen machen aus dem Striptease einen Kinotopos, der sich neben dem Erotischen immer auch für den sozialen Körper interessiert, wie Hartwig Tegeler in seiner Top 5 belegt.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Ich meine, was ist, wenn sich nächsten Freitag 400 Frauen umdrehen und sagen, der ist zu fett, der ist zu alt und der ist ein hühnerbrüstiger Wichser? Was ist denn das?
Showtime.
Lust auf den Film?
Platz 5. Showgirls von Paul Verhoeven. 1995.
Provinzmädchen tanzt sich hoch in Las Vegas.
Du brennst, wenn du tanzt.
Vom mittelmäßigen Stripclub bis zur glamourösen Tanzrevue im edlen Casino. Allerdings zählt hier wie da weniger die kunstvolle Choreografie eines Erotiktanzes, denn Nacktheit, das Ausziehen. Der Star der Show erzählt der Newcomerin die politische Ökonomie des Striptanzes.
Wir holen uns ihre Kohle, wir lösen ihren Scheck ein, wir zeigen ihnen, was sie sehen wollen.
Showgirls, nach Erscheinen als schlechtester Film aller Zeiten gehandelt, ist so schlecht nicht. Ein zynisches Abbild eines zynischen Geschäftes eher. Und fast meint man in den dynamisch-aggressiven Tanzbewegungen von Hauptdarstellerin Elizabeth Berkley die Wut über das Showgeschäft zu spüren, dessen Opfer sie nach diesem Film auch war. Karriere beendet.
Platz 4. Magic Mike von Steven Soderbergh, 2012.
Das richtige Ausziehen eines männlichen Strippers will gelernt sein.
Ich zieh meine Klamotten
aus. Du ziehst dich aus wie ein 12-Jähriger in einer Umkleidekabine.
Der alte Hase der Männer-Strip-Show erklärt dem Neuling das Geschäft.
Das ist nicht nur Strippen. Du erfüllst die wildesten Fantasien von allen, die da sitzen. Du bist die Befreiung.
Die schönen, muskulösen Auszieher sind aber keineswegs Herren ihres Schicksals, so potent sie bei ihrer Show auch wirken mögen, sondern sie kämpfen jenseits des erotisch-sexuell-voyeuristischen Fantasieraums, den sie für ihr weibliches Publikum öffnen, gegen die brutale Realität. Und die lautet, Drogen, Lügen, Betrug, kein Geld und wenig Hoffnung, die eigenen Träume zu erfüllen. Backstage ist Tristesse immer da.
Welcher Tag ist heute?
Montag.
Und wann treten wir auf?
Freitag. Morgen früh ist Generalprobe.
Ich glaube, mir wird schlecht.
Platz 3. Ganz oder gar nicht. Von Peter Cattaneo, 1997.
Ich brauche Publikum.
Du brauchst einen Arzt.
1995 ist von der blühenden Stahlindustrie in Sheffield nichts geblieben. Arbeitslosigkeit, Aussichtslosigkeit, inklusive massiver familiärer Probleme beherrschen das Leben von Gaz und seinem Kumpel Dave, Robert Carlyle und Mark Eddy.
Wir werden über uns lachen, uns auslachen.
Um Geld zu verdienen,
aber Sie kommen hin, oder?
Will Gaz, analog zu den California Dreamboys, den Chippendales, eine urbritische Männer-Strip-Show auf die Beine stellen.
Aber nicht hingucken. Wie es lacht einer, ihr Mistkerle.
Dieses Ausziehen im vollen Pub am Ende ist wunderbar inszeniert als sozialtherapeutischer Befreiungsschlag, als Selbstermächtigung dieser geschundenen, erniedrigten, keineswegs perfekt gebauten Männer. Das Nacktmachen ist wie ein Reinigungsritual, wie ein durch das Feuer gehen, um am Ende mit neuer Kraft und Selbstbewusstsein weiterzumachen. Der Hut, in diesem Fall die Polizeimütze, kann übrigens gerne draufbleiben.
Keep your hat on, baby.
Platz 2. Exotica von Adam Egoyan. 1994.
Im Striptease-Club Exotica gelten strenge Regeln. $5 für eine Privatvorstellung am Tisch, anfassen, verboten. Wenn alle in der Rolle bleiben, die Besucher, die Tänzerinnen, können die, die schauen, auf die, die sich ausziehen, unbeschadet blicken, was natürlich nicht funktioniert. Der Striptease wird in diesem komplexen Puzzle der Erzählung zur Metapher für das Seelenleben der Protagonisten. Kleidung war einst Verkleidung, war Maske vor dem Schmerz. Erst das Enthüllen, das Ablegen der Schichten von Kleidung macht es möglich, die traumatischen Erfahrungen zu erkennen und abzulegen und sich den Schichten der Geschichte zu stellen. Aber es gab so viele Leute, die man einfach treffen musste, ohne ihre Kleidung, singt im Film Leonard Cohen in seinem Song Everybody Knows.
Verstehst du eigentlich das Ganze?
Platz 1. Out of Sight von Steven Soderbergh, 1998.
Sowas geschieht vielleicht nur ein paar Mal im Leben.
Bankräuber und weiblicher US-Marshall treffen im Kofferraum eines Fluchtautos das erste Mal auf, beziehungsweise besser, aneinander. Sie flirten, fühlen sich zueinander hingezogen. Eine Beziehung ohne Zukunft, vielleicht. Erotischer, dramatischer, emotionaler Höhepunkt eine einzige Nacht im Hotel. Soderbergh montiert im genialen Rhythmus das Gespräch im Restaurant mit der Szene im Hotelzimmer, wenn George Clooney und Jennifer Lopez sich langsam ausziehen. Jenseits von Scham oder Verlogenheit oder Prüderie, ein magischer Filmstriptease. Eine Klimax, in der das körperliche Nacktwerden, das sich ausziehen, die emotionale Entblößung und Romantik zu einer vollendeten Synthese kommen. Erotischer, ja, schöner geht es nicht.
Soweit unser Blick auf alles Wesentliche aus der Welt des Films. Gleich besuchen Sie bei uns im Programm ein abgelegenes Street-Art-Museum in Rom. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.